Hallo, liebe Podcast-Fans. Wir haben uns dazu entschlossen, euch um eure Mithilfe zu bitten. Unsere Kollegin aus Rheinzabern ist leider verschwunden. Sie hatte neue Inhalte zu diesem Fall recherchiert und einen großen Durchbruch angekündigt. Aber leider verschwand sie, bevor sie uns mehr mitteilen konnte. Geht auf die Instagram-Seite in unseren Shownotes und teilt unseren Aufruf.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Adventure Box und der Karlsruhe Tourismus GmbH. Manchmal schreibt das Leben Geschichten, die kein Drehbuchautor besser hätte erfinden können. Freitag, 10. Dezember 2010. Spätnachmittag in Karlsruhe. Es ist kalt, grau. In den Büros gehen die Lichter aus. Und am Karlstor, mitten im dichten Feierabendverkehr, passieren gleichzeitig drei Verbrechen. In der Volksbank betreten zwei Menschen die Filiale. Scheinbar Kunden, tatsächlich aber die sogenannten Gentleman-Räuber. Zur selben Zeit stehen verdeckte Ermittler der Kriminalpolizei vor der Bank, beobachten einen geplanten Drogendeal in der Gaststätte gegenüber, ohne zu ahnen, dass sich wenige Meter hinter ihnen gerade eine Geiselnahme anbahnt. Und als wäre das nicht genug, befinden sich in der Bank drei Männer, die selbst Betrüger sind. Rumänen, die kurz zuvor versucht haben, mit falschen Papieren bei einer anderen Bank ein Konto zu eröffnen. Drei Kriminalgeschichten in einer einzigen Minute an einem einzigen Ort. Was dann geschieht, wird Karlsruhe nie vergessen. Martin Gerstner ist damals Polizeitrainer im Präsidium Karlsruhe. Er hat die Ereignisse am Karlstor live über Funk mitverfolgt und später die Einsätze für die Ausbildung aufgearbeitet.
Kurz vorher habe drei rumänische Kundeneröffnungsbetrüger die Badische Beamtenbank aufgesucht und versucht, dort in betrügerischer Art und Weise ein Konto zu eröffnen. Da sind sie aufgeflogen, sind flüchtig gegangen. Die Fahndung nach den drei Personen ist gelaufen.
Der Mann und die drei Rumänen gehen zu einem Schalter am Eingang der Bank. Die Täterin folgt einer Angestellten zu einem anderen Schalter weiter hinten. Der Täter am vorderen Schalter öffnet die Jacke und zeigt seine Waffe. Die Rumänen sehen auch Sprengstoff. Eine Bankangestellte berichtet später der Polizei:
Ich war gerade damit beschäftigt, Hartgeld zu sortieren und meine Kollegin lief zum Briefkasten am Eingang.
Das ist ein Überfall. Wer hat die Schlüssel zum Tresor?
Plötzlich kam meine Kollegin mit einer Frau an den Tresen und die machte einen coolen, lässigen Eindruck auf mich.
Das ist ein Überfall.
Im ersten Moment habe ich das nicht ernst genommen. Ich dachte, die Kollegin macht nur einen Spaß. Aber sie wirkte wie versteinert und war rot im Gesicht. Da war mir klar, das ist kein Spaß. Ich rutschte mit meinem Stuhl etwas nach links und drückte den Knopf für die Kamera und den Alarm. Dabei habe ich mich blöd gestellt und immer wieder gefragt, ist das dein Ernst? In dem Moment fragte mich die Räuberin, was ich mit meiner Hand mache. Ich bin sofort mit meinem Stuhl zurückgerutscht und habe gemeint, ich muss jetzt zu meiner Chefin. Die Frau hat mich auch nicht aufgehalten. Ich ging also direkt nach hinten zum Büro meiner Chefin und sagte, ich glaube, das ist ein Überfall. Die Chefin war schockiert und stand auf und in dem Moment sind meine Kollegin und der Mann und die Räuberin zu uns ins Büro gekommen.
Der Mann dreht sich um, ruft den übrigen Menschen in der Bank zu.
Alle hier rein, schnell, schnell. Schnell jetzt, schneller.
Als alle im Büro sind, fragt er, wer den Tresorschlüssel hat. Die Angestellte bekommt Panik, denn sie hat den Schlüssel. Zusammen mit einem Kollegen geht sie mit dem Räuber nach unten, zum Tresor. Es ist ein alter Luftschutzbunker. Der Täter fragt die Bankangestellten.
Hat jemand ein Auto?
Die beiden haben keins, verneinen, laufen weiter. Der Täter stumm hinterher. Im Tresor fängt der Täter an, Geldbündel in seine Jackentaschen zu stopfen. Die Taschen sind groß. Es passt viel rein. Die Bankangestellte bekommt das Vorgehen hautnah mit.
Er hat im mittleren Regalbereich angefangen und am Ende sogar das Sicherheitsbündel weggenommen. Wenn das weggenommen wird, wird nach ungefähr 7 Sekunden ein stiller Alarm ausgelöst. Ich glaube, der geht sogar direkt bei der Polizei ein.
Sie verlassen den Tresor.
Wo soll ich euch einsperren?
Das ist ein Bunker, hier kriegen wir nicht genug Luft.
Als der Angestellte den Vorraum vorschlägt, lässt sich der Räuber darauf ein. Er lässt die beiden unten zurück und lässt die Geiseln aus dem Büro nachkommen. Der Angestellte drückt den Alarm.
Wir haben unten gewartet und wussten nicht, was wir machen sollen. Meine Kollegin und ich sind dann hochgegangen nach einer Weile und da war auch schon die Polizei.
Die Gentleman-Räuber haben längst die Kontrolle über die Situation. Die Rumänen, die auf der Flucht vor der Polizei sind, werden mit den übrigen Geiseln gefesselt. Polizeiausbilder Martin Gerstner hat die Akten ausgewertet und weiß, was mit ihnen passiert ist.
Die wurde dann später aus der Bank dann evakuiert, aber die haben dann auch gleich gesagt, mit diesem Überfall habe sie nichts zu tun. Also die waren sowohl Zeuge der Geiselnahme oder des Raubüberfalls, als auch Beschuldigte dann in einem Strafverfahren wegen versuchten Betruges.
Während in der Bank die Täter die Geiseln in den Tresorraum lotsen, stehen vor der Bank verdeckte Ermittler und bekommen von all dem nichts mit. Ihr Blick ist auf die Kneipe gegenüber gerichtet.
Zur gleichen Zeit war ein Einsatz der Kriminalpolizei mit einer verdeckten Ermittlerin, die ein Rauschgiftgeschäft an Probekauf machen sollte.
Wir warten, bis die Wiedergabe erfolgt ist.
Das war tatsächlich zur gleichen Zeit. Und die beiden Kollegen von der Kripo, die waren direkt in der Nähe der Bank gestanden, aber dann ihre verdeckte Ermittlerin beobachtet, wie die in eine Kneipe ging, da in Tatortnähe. Und was wirklich eins der unglaublichen Dinge ist, die verdeckte Ermittlerin hat nahezu gleich ausgesehen wie die Täterin. Schwarze Stiefel, Jeanshose, schwarze Jacke, blonde Haare.
Derzeit keine Auffälligkeiten.
Und dann beginnt die Schießerei unweit der Bank. Der Polizist zielt auf die beiden Täter. Der verdeckte Ermittler beobachtet die Szene ungläubig.
Und nur die Täterin hatte eine blonde Perücke. Und als dann die Schießerei war, hat der eine Kollege gedacht, die verdeckte Ermittlerin liegt auf dem Boden mit einem riesen Blutlache um den Kopf, weil die Täterin, die hat sich ja am Boden liegend dann suizidiert, hat sich in den Kopf geschossen. Er hat erst gedacht, es ist die eigene Kollegin. Und weil aber die Schießerei im Prinzip zeitgleich beendet war und der Kollege rennt mit der gezogenen Waffe in die Szene rein, hat der Kollege, der diesen Schusswaffengebrauch hatte, gedacht, jetzt kommt noch ein Täter und zielt auf den Kollege.
Sekunden entscheiden über Leben und Tod. Entscheiden darüber, ob der Streifenpolizist das Feuer auf seinen Kollegen eröffnet oder nicht.
Der Kollege in Zivil halt, ja, der hat dann gebrüllt, Polizei, Polizei, und hat noch gedacht, okay, das ist eine Polizeiwaffe, er brüllt Polizei, ich glaub sie mal.
Doch wie konnte das alles passieren? 21 Raubüberfälle in 15 Jahren in Baden und der Pfalz. Und die Polizei kann die Räuber nicht fangen. Lange ist auch nicht klar, dass es sich um die gleichen Kriminellen handelt. Es ist ein beispielloses Katz-und-Maus-Spiel, das die Ermittler bei ihrer Ehre packt. Niemand rechnet damit, dass die Täter aus Tschechien kommen. Auch nicht die Journalisten. Kurz nach dem Schusswechsel geht in der Redaktion der Badischen Neuesten Nachricht in Karlsruhe ein Anruf ein.
Ja, alles klar. Achtung mal alle, am Karlsruhe gab es eine Schießerei. Das könnten die Gentleman-Räuber gewesen sein.
Alles klar, ich fahr gleich los.
Sind das wirklich die Gentleman-Räuber? Und ist der Schusswechsel das Ende einer Serie von beispiellosen Banküberfällen, die Region fast 2 Jahrzehnte lang in Atem hielt? Mindestens einmal im Jahr schlugen die Täter zu. Keine Bank von der Pfalz bis nach Nordbaden konnte sich sicher fühlen. Und die Polizei verfehlte die Täter oft nur um Sekunden. Rainer Händle ist am 10. Dezember 2010 stellvertretender Chefredakteur im Ressort Südwestecho der Badischen Neuesten Nachrichten. Seine Aufgabe? Die Berichterstattung zu koordinieren. Viele Überfälle zuvor hatten Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtredaktion Karlsruhe nur als kleine Meldungen veröffentlicht. Wenige Zeilen über Bankangestellte, die bedroht und ausgeraubt wurden. Doch mit dem Karlstor-Überfall wird aus den Kurzmeldungen ein Großereignis. Händle organisiert die Berichterstattung und schreibt später auch selbst Artikel über die Gentleman-Räuber.
Es war schon dunkel und irgendwann klingelte das Telefon und der Anruf der kam, war, dass es in Carson einen Banküberfall am frühen Abend gegeben hat. Und ich weiß, dass ich damals ganz spontan irgendwie, glaube ich, gesagt habe, das müssen die Gentleman-Räuber sein.
Händle fällt es sofort auf, weil er zuvor einen längeren Artikel über die Fahndung geschrieben hatte. Aus den Hintergrundgesprächen mit den Ermittlern weiß er, dass der nächste Überfall unmittelbar bevorstehen muss.
Also die Gentleman-Bande hat ja im Prinzip seit 1995 x-mal in der Region zugeschlagen. Und am Anfang waren das immer nur sehr dürftige Polizeimeldungen, die wir dann auch veröffentlicht haben. Da hatten wir noch gar keinen Eindruck, dass es sich hierbei um eine Serie handelt. Die Polizei vermutlich auch noch nicht.
Nicht von Anfang an ist klar, dass es immer die gleichen Räuber sind.
Also wir haben im Laufe der vielen, vielen Jahre immer wieder Banküberfälle gehabt. Einer der Gründe ist sicherlich unsere Grenznähe, also die Grenze zu Frankreich. Denn da gab es immer wieder Überfälle, bei denen die Täter dann voll Karacho über den Rhein ab nach Frankreich gebraust sind. Und vor dem Schengener Abkommen gab es auch noch keine Nacheile. Das heißt, da durften die deutschen Polizeibeamten im Prinzip bis zur Grenze fahren und in der Verfolgung der Täter und mussten dann abbremsen.
Den Fahndern und Journalisten fällt es schwer, ein Muster zu erkennen. Die Täter treten anfangs in wechselnder Besetzung auf. Mal sind es zwei Männer, mal wollen Zeugen eine Frau erkannt haben. Einmal sind es sogar drei Täter, darunter eine Frau. Erst gegen Ende ist das Ehepaar allein unterwegs. Karlsruhe wird dabei zum Schwerpunkt. Dort überfallen sie 7-mal Banken. Manche sogar mehrfach. Aber sie sind auch im Norden von Baden und in der Pfalz unterwegs. Einmal verschlägt es sie sogar nach Mannheim. Im Karlsruher Stadtteil Wolfartsweier beginnt die Serie.
Hey, du bist aber schon eine Goldige, du.
13. April 1995. Der Täter, Jaroslav B., wird kurz vor seinem ersten Überfall im Karlsruher Stadtteil Wolfartsweier von Zeugen dabei beobachtet, wie er eine Katze vor der Bank streichelt. Er lässt sich nach Erkenntnissen der Polizei Zeit. Er passt den Filialleiter ab, als dieser in die Bank gehen will, bedroht ihn mit einer Waffe. Der zweite Täter kommt später hinzu. Jemand löst den Alarm aus, doch die Polizei kommt zu spät.
Ich bin Hans-Peter Putt, geboren 1952. In Bruchsal, bin 1969 zur Bereitschaftspolizei gegangen, um der Wehrpflicht zu entgehen und sozusagen hängen geblieben und hängen geblieben bis zu meiner Pensionierung am 29.02.2012. Und zuletzt war ich dann Leiter des Dezernats 1-2. Das ist Raub, Erpressung, Jugendliche, Sperrkriminalität, also Intensivtäter und Schwellentäter.
Ein erfahrener Ermittler. Und einer, der die Gentleman-Räuber über Jahre hinweg jagt. Zeitweise spielen diese mit der Polizei geradezu Katz und Maus. Die Beamten können sie nicht fassen. Nach Karlsruhe überfallen sie 1995 noch eine Sparkasse in Rheinsheim.
Die Geschichte in Rheinsheim, die war dann schon näher an Bruchsal. Dafür waren wir zuständig. Allerdings natürlich, ich war ein anderes Dezernat. Ich war zuständig für Sexualdelikte und Kriminaltechnik und so. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es näher eingeschlagen ist. Und natürlich dauert es etwas bei verschiedenen Dienststellen, bis man auf die Idee kommt, Serie. Das ist eine Serie. Aber durch die Besetzung und die Vorgehensweise kam man dann auf die Idee, das könnte sich um eine Serie handeln und das hat sich halt dann auch bestätigt.
Ein Jahr später, 1996, ist Altlusheim bei Speyer dran. Dieser dritte Überfall scheitert jedoch, aber sie kündigen an, dass sie zurückkommen. Ein Jahr später tun sie das. 1999 noch einmal. Aber nach dem ersten Überfall in Altlusheim gehen sie erstmal in eine Volksbank in Westheim. Sie flüchten wieder mit dem Auto eines Angestellten. Dieses Mal jedoch schicken sie den Autoschlüssel zurück und fügen der Sendung ein mitfühlendes Entschuldigungsschreiben bei.
Sorry mit dem Schlüssel, war ein Versehen. Daran war die Alarmanlage schuld, nicht wahr? Auch wenn sie uns nicht glauben, sie taten uns sehr leid. Besonders das jüngere Fräulein. Vielleicht hilft es ihnen weiter.
Die Polizei nennt die Täter Gentleman-Räuber, verwirft den Titel der Sonderkommission jedoch später wieder.
anderen Beispiel, Täter haben Überfall gemacht und habe dann anschließend bei diesem Überfall unter anderem Sparbücher mitgenommen und habe versehentlich den Autoschlüssel, das war das Flugfahrzeug, also von den Mitarbeitenden von der Bank mitgenommen, habe es in Päckchen gemacht und haben das an die Bank zurückgeschickt und haben ein Entschuldigungsschreiben da geschickt. Und so, sie sind ja in ihrer Art und Weise der Vorgehen oder die Vorgehensweise war so höflich, dass die dann die Soko sich den Namen Gentleman gegeben hat. Und erst beim drittletzten Überfall hat die Soko dann eine andere Bezeichnung bekommen, nämlich Bernstein, weil man davon ausgegangen ist, dass der nächste Überfall in der Bernsteinstraße stattfinden wird.
Gemeint ist die Bernsteinstraße in Karlsruhe. Denn Karlsruhe wird trotz der übrigen Überfälle zum Fokus der Täter. Immer wieder überfallen sie dort Banken. Dass Täter so höflich auftreten, ist ungewöhnlich für diese Zeit und diese Gegend. Und doch muss man den Begriff Gentleman-Räuber kritisch einordnen.
Ja, damit zeigt sich im Prinzip eigentlich schon der Widerspruch auf. Auf der einen Seite ein für Bankräuber sehr ungewöhnliches Verhalten, das auch dann zu dem polizeiinternen Spitznamen Gentleman-Räuber geführt hat, weil sie sich dann eben nicht nur entschuldigt haben, sogar noch nach dem Befinden eines Lehrlings erkundigt haben, nach dem zweiten Überfall. Aber umgekehrt haben sie natürlich dafür gesorgt, dass die Bankangestellten in dem Fall Traumata erlebt haben, mit denen sie teilweise heute noch zu kämpfen haben. Ein Banküberfall ist ein schweres Verbrechen, das zu Recht unter einer hohen Strafe steht. Das ist kein Kavaliersdelikt. Von daher, der Name Gentleman-Räuber war eindeutig natürlich zu verharmlosend.
So nett, wie die Täter in ihrem Entschuldigungsschreiben im Februar 1996 klingen, so anders treten sie gut einen Monat später in Malschenberg auf. Massive Drohgebärden, direkte Drohungen, steht in den Protokollen der Ermittler.
Die Bankräuber vom vergangenen Freitag sind zu 100% zwei von den sogenannten Gentleman-Räubern.
Diese Serie mit einer Gesamtbeute von über 2 Millionen Euro, die Serie, die eine Reihe von teilweise schwer traumatisierten Bankangestellten hinterlassen hat.
Nicht weniger als 21 bewaffneten Überfällen auf Banken.
Ganz wesentlich darauf konzentrieren, einen dritten Mittäter zu identifizieren.
Die Ermittlungen belaufen sich aber nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf Tschechien.
Im Juli 1996 schlagen sie wieder zu. Dieses Mal in St. Leonroth bei Walldorf. In Aktenzeichen XY wird öffentlich nach ihnen gefahndet. Bei diesem Überfall ist den Tätern das Magazin aus dem Maschinengewehr gefallen. Sie fesseln die Bankangestellten mit Kabelbindern und Nylonseilen. 150 Hinweise gehen ein. Die Polizei verdächtigt die falsche Person. Vor ihrem erneuten Überfall in Altlusheim 1997 hören die Täter erstmals den Polizeifunk ab. Die Polizei verpasst die Täter oft knapp. Manchmal entscheiden nur Sekunden.
Die haben ja dann behauptet, oder sie haben auch einen Scanner gehabt, um den Polizeifunk abzuhören. Die haben auch auf die Gabel gedrückt, als die eine Bankangestellte mit der Polizei telefoniert hat, weil die Polizei ja zurückgerufen hat. Und da haben die schon gewusst, so und so lange brauche ich, bis die anrücken. Also wahrscheinlich wussten die schon, wo das nächste Revier war. Ja? Und wie lange man braucht, um abzurücken. Deswegen die wenigen hundert Meter mit dem ersten Fluchtfahrzeug. Dann war man ja sozusagen unbekannt. Und dieses Vorgehen war eigentlich auch zu Fuß erreichbar. Wenn das mit dem Auto nicht geklappt hat vom Bankangestellten, kann man ja auch zu Fuß die 300 Meter bis oder 500 Meter um die Ecke laufen, um dann das endgültige Fluchtfahrzeug zu besteigen.
Beim Überfall im April 1997 erleidet eine Angestellte einen Schwächeanfall. Die Täter bringen ihr ein Tuch und Wasser, kümmern sich um sie. »1998 und 1999 sind sie in der Pfalz unterwegs. Erst Lustadt bei Germersheim, dann Bobenheim-Roxheim nahe Frankenthal. 1999 probieren sie es nochmals in Altlusheim, brechen aber ab, weil eine Angestellte den Überfall von außen sieht.« 2002 wechselt Pott nach Karlsruhe. Da gehen schon 11 Banküberfälle auf das Konto der Täter.
2002 habe ich in Karlsruhe angefangen und mir ist noch in Erinnerung, dass es damals sehr viele Bankraube gab, durch einen Einzeltäter osteuropäischer Art, unmaskiert. Und dann schlug es auch natürlich ein, als die sogenannten Gentleman-Täter auch Karlsruhe zugeschlagen haben. Durch die Häufigkeit der Bankraube, die damals eben auch als Serie aufgetreten sind, durch diesen osteuropäischen Täter, da war ich also schon im Druck und in Übung. Es ist ja so, dass dann üblicherweise der Dezernatsleiter vor Ort fährt, also an den Tatort fährt und dann die Fahndung und die Beweissicherung koordiniert. Und da war ich natürlich durch die Anzahl schon etwas in Übung.
Die Polizisten packt das Katz-und-Maus-Spiel bei ihrer Ehre. Sie wollen die Täter endlich finden, statt sie ständig zu verpassen.
Da braucht man so niemanden mehr zu motivieren, ne? Und dann haben wir es so weit getrieben, dass wir die Mittagspause, also 2 Besatzungen oder 3 Besatzungen, haben die Mittagspause in der Landauer Straße verbracht. Und zwar täglich, weil eben die Mittagspause die Zeit war, wo dann die Taten erfolgten. Die waren ja am Anfang morgens abpassen beim Betreten der Bank. Dann hat man die Mittagspause benutzt, beziehungsweise wenn Schalterschluss war. Und da sind wir tatsächlich wochenlang hingefahren und haben uns gesagt, wir lassen es nicht zu, dass die Landauer Straße ein drittes Mal überfallen worden ist, wie in Altlusheim. Also das ist im Prinzip für mich peinlich, wenn eine Bank 3-mal überfallen wird.
Der Druck auf die Beamten steigt immer weiter. Sie suchen fieberhaft nach Hinweisen, setzen eine Belohnung aus. Je länger die Serie anhält, desto höher wird die Summe. Am Ende sind es 50.000 Euro. Es gibt Bilder aus Überwachungskameras und Phantombilder. Trotzdem scheint niemand die beiden wiederzuerkennen.
Nach dem Fall 16 Landauer Straße in Karlsruhe haben wir das ausgebracht. Mit allen möglichen Frisuren, Veränderungen, die Mützen, Basecap und so weiter. Und dann gab es ein Jahr später, also am 24.10., der erste Fall war 26.10.2007, kommt dann der nächste Fall. Ja. Trotz des Plakats ist überall das gestreut worden. Man fasst es nicht. Da hat man auch mögliche Frisuren dann das verändert, ja, und kam trotzdem nichts. Das also war uns unerklärlich.
Pott ist der Meinung, die Banken sollten aufrüsten. Er berät sie. Doch die machen wenig bis nichts. Unverständlich. Besonders vor dem Hintergrund, dass einige Banken mehrfach überfallen werden. Altlusheim sogar 3-mal.
Das würde ich auch als Chef, also der Bank, ja, als Vorstand nicht zulassen wollen, dass die Leute 3-mal traumatisiert werden. Ja. Und das hat mich dazu gebracht, an die Banken heranzutreten. Wer die Idee hatte, weiß ich nicht, aber damals gab es elektronische Tracking-Verfahren, neu auf dem Markt relativ. Und dann wollte ich natürlich die Banken überzeugen, diese bei sich einzubauen. Und man glaubt es nicht, es ging nicht um hohe Beträge im Jahr, also dreistellige Beträge. Und wie man sich bei der Bank dann angestellt hat, wir waren so weit, dass wir gesagt haben, beim nächsten Mal schlagen wir vor, wir machen eine Sammlung, damit sich die Banken diese Elektronik leisten können. Ich habe damals irgendwie ein Interview gegeben und habe gesagt, die Banken riskieren, aber sie wollen nicht investieren. Das hat mir kein größeres Lob eingebracht, aber es war die Wahrheit.
Hinzu kommt, dass die Angestellten nicht ausreichend vorbereitet sind auf einen Überfall.
Also das sollte die Leute sollten sensibilisiert werden für diese Bankraubserie. Und ich muss auch sagen, dass bei den Banken oft die Sensibilisierung nicht so weit fortgeschritten war. Wenn ich zur Bank kam und hatte mich angekündigt, um mit denen zu sprechen, dann habe ich sie gefragt, zum Beispiel, wo ist denn ihr Alarmknopf? Es gab tatsächlich Angestellte, die wussten das nicht. Ja, weil sie durch Versetzung und Aushilfe und so weiter. Ja. Aber solche Kriterien waren für mich natürlich wichtig, aber für die Bankbeschäftigten scheinbar nicht so stark.
Die Polizei steuert natürlich nach, versucht ihre Fahndungsmethoden anzupassen.
Dass man eben vorbereitet war, dass jede Bank, für jede Bank ein Plan erstellt wurde, wie die Streifenwagen bei einer Alarmierung dieses Objekt anfahren. Also nicht vor die Tür, sondern abgesetzt und ja die Geiselnahme verhindern. Nicht mit großer Musik anfahren, sondern eben so unauffällig wie möglich. Und das hat man ja bei dem letzten Fall dann gesehen, dass es funktioniert hat oder hätte. Ja. Also es war dann schon immer ausgereifter, die Pläne wurden immer ausgereifter. Die Besprechungen mit Mannheim und Heidelberg und Ludwigshafen, also Südpfalz, die waren dann immer ausgefeilt. Jeder hat ja seine Vorschläge gemacht und die Hausaufgaben wurden verteilt, was man eben machen muss, um diese Serie endlich zu beenden. Weil es ging dann schon tatsächlich, musste man sich dann von den anderen Detonaten schon einige Spitzen anhören, wie lang denn das noch geht.
Doch auch die Technik bei der Polizei ist nicht so ausgereift, wie man sich das vorstellt. Sie hat mit ihren ganz eigenen Herausforderungen zu kämpfen.
Dadurch, dass wir eben diese Übungen gemacht haben mit den Fahndungsmaßnahmen, ja, wir hatten ja keine Walkie-Talkies, die funktioniert hätten. Dann hat man ein Handy, also privates Handy, genommen und hat versucht, hier so einen Kreis zu, da gab es verschiedene Apps, wo die anderen Handys dann draufgeschaltet wurden, damit man eine Verbindung hat von verschiedenen Fahrzeugen, ne? Um eventuell die Verfolgung aufzunehmen. Ja. Und das war dauernd irgendwie neu für uns, weil das normale Geschäft, sagen wir mal, normale Geschäft ging ja weiter. Es gab eine Mordkommission, es gab eine Ermittlungsgruppe und dann mussten wieder Leute herausgelöst werden. Und das war also zusätzlich, aber durch die Anzahl, durch die schiere Anzahl war eben die Motivation schon groß.
Die Journalisten tappen lange im Dunkeln. Sie ahnen noch nicht, dass es sich um eine Serie von Banküberfällen und immer die gleichen Täter handelt.
Natürlich wollte die Polizei sich auch nicht hundertprozentig in die Karten schauen lassen. Also sie haben zwar damals schon im Prinzip gesagt, dass es da gewisse Auffälligkeiten gab, aber natürlich nicht uns alle Spuren offengelegt, um die Täter natürlich auch nicht zu warnen.
Die Polizei ermittelt lange im Hintergrund.
Das muss irgendwann in den Jahren 2005 bis 2009 gewesen sein, dass es eine Überfallserie auf Banken im Verbreitungsgebiet gab und dann die Polizei irgendwann den Zusammenhang geschaffen hat, dass es sich hier um eine Serie handeln muss. Und dann tauchte der Name Gentleman-Räuber in Polizeimeldungen auf und daraufhin haben wir dann mal genauer nachgefragt, was es eigentlich mit denen auf sich hat.
2008 gibt Pott Händler ein Interview. Die badischen neuesten Nachrichten berichten groß mit Fahndungsbildern und Aufrufen. Aber auch das führt nicht zum Erfolg. Die Täter werden dreister. Sie wiederholen ihre Muster. Im Oktober 2006 und im Oktober 2007 überfallen sie die gleiche Volksbankfiliale in der Landauer Straße in Karlsruhe. Die Beute fällt ganz unterschiedlich aus. Mal sind es Beträge im fünfstelligen Bereich, mal im sechsstelligen. Die Polizei berechnet irgendwann anhand der Summen, wie lang es dauern wird bis zum nächsten Überfall.
Seit 13 Jahren bittet die Gentleman-Bande zur Kasse.
Gentleman-Räuber, neues Phantombild.
Gentlemen schlagen wieder zu.
Also die Banken sind nicht mehr die wirkliche Zielgruppe, weil die Bank haben, wenn überhaupt, noch eine Tageskasse, wo sie vielleicht 2.000 Euro drin haben, mehr nicht. Und das ist keine Effizienz mehr für einen Raubüberfall. Also die Täter suchen sich dann natürlich auch andere Möglichkeiten, weil jetzt haben wir natürlich das Sprengen von Geldautomaten, solche Dinge da. Da hat man dann wenigstens eine bestimmte Beute. Aber zu der damaligen Zeit, der hat ja an einem Ding 600.000 Mark mitgenommen, gell? Und zum Teil noch mehr. Also insgesamt 2 Millionen Euro, wenn man es zusammenrechnet. Also das war dann schon effizient. Das hat auch relativ lang gedauert, muss ich sagen, über Jahre hinweg, bis die Banken daher gegangen sind und habe da natürlich auch einiges gemacht. Und heutzutage, also der Bank rentiert sich nicht mehr.
Das Muster der Täter ändert sich im Laufe der Zeit. Anfangs noch gewaltbereiter und entschiedener im Auftreten, werden sie bald höflich, manchmal sogar mitfühlend.
Geben Sie mir den Schlüssel.
Da ist aber mein Wohnungsschlüssel dran. Ich komme sonst nicht nach Hause.
Ich mache ihn ab. Hier, bitte.
Am Anfang gehen die Täter brutaler vor. Opfer berichten davon, angefasst, sogar niedergerungen und gefesselt zu werden. Später reicht es dann schon aus, die Jacke anzuheben und die Waffe zu zeigen. Gewalt brauchen sie kaum noch.
Der braucht nicht ein großes Drohszenario aufbauen, sondern der hat die Situationsherrschaft in der Geschichte und er braucht nicht hergehen und muss die Leute jetzt mit Gewalt noch irgendwie quälen oder so. Natürlich tut er wie in einer Bank 13 Mitarbeitende eine Dreiviertelstunde lang gefesselt mit Handschließe und Kabelbinder. Das ist natürlich für die Bankangestellte eine erhebliche Belastung, wenn sie dreiviertel Stunden mit dem Täter da sind und wissen nicht, was da geht. Also die psychische Belastung für die ist ja enorm groß. Die werden auch entsprechend traumatisiert sein. Aber er hat die Lage unter Kontrolle. Er geht her und sagt, sie, da könntest du nachher auch rausschlupfen. Die Handschließe, so, ich lege den Schlüssel da vorne hin. Das muss erst mal einer fertig bringen. Und ich denke mal, 99% aller Täter würde hergehen und würde da reinkommen und rumbrüllen und ich lege euch um oder sonst irgendwas, wenn einer die Bullen ruft. Ja, die Bankangestellte, die habe dann gesehen, so, dass er hergeht und hört den Polizeifunk mit. Der kriegt dann auch mit, ob jemand Alarm auslöst und so weiter. Gell? Also der hat mit Sicherheit die Kontrolle drüber gehabt und deshalb... Ja, das war halt sein Stil, sag ich mal, so die Geschichte freundlich zu machen. Ich glaube, bei den ersten Überfällen, sein Mittäter da, der war nicht so der Freundliche. Eine Frau ist in Ohnmacht gefallen bei dem Überfall. Dann geht er her, legt ihr die Füße hoch, bringt ihr ein Glas Wasser. Die eine beklagt sich über die Handschließe, die wehtut. Dann macht er die Handschließe auf und ist freundlich und nett.
Anfangs, etwa beim ersten Überfall der Bank in Altlusheim im Jahr 1996, tragen sie noch Wollmützen. Später haben sie nur Perücken auf. Und trotzdem werden sie nicht identifiziert und geschnappt.
Man weiß es nicht genau, wenn man mal die Zeuginnen oder Zeugen bei Bankrauben befragt hat, dann fragt man sich, wie kann es sein, dass die eine Dame, also redet vom konkreten Fall, der mir in Erinnerung ist, sagt, der hat dieses und jenes an. Und die zweite, die daneben stand, das Gegenteil behauptet. Deswegen ist es wichtig, dass man die Zeugen trennt, bevor die ganzen Erinnerungen verwischt werden, bevor irgendwelche Vorgesetzte kommen und ihre Anteilnahme bekunden wollen, müssen die Zeugen eigentlich weg. Die müssen zur Dienststelle, damit sie in aller Ruhe ihre Schilderung abgeben können. Alles andere vermischt und vermengt die ganzen. Also im Prinzip weiß die Zeugin nachher immer, habe ich es tatsächlich gesehen oder hat das meine Kollegin gesehen und das geht durcheinander. Und deswegen, ich meine, zum Schluss Mann und Frau, das war sozusagen die beständigste Geschichte. Als das mal anfing, ist es so geblieben. Und das mit den zwei Männern, beziehungsweise zwei Männern und eine Frau, das kann ich mir eigentlich auch nicht erklären, wie das vorkommt.
Die Polizei vermutet die Täter zudem an ganz anderen Orten, aber nicht in Tschechien, wo sie tatsächlich leben.
Ja, es ist halt so, die Ermittlung hat, also das Geoprofiling hat eigentlich ergeben, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Täter aus dem Bereich Karlsruhe kommt, also Karlsruhe-Umgebung, eventuell nördliches Elsass, aus der Pfalz, weil er hat natürlich Karlsruher Dialekt gesprochen. Und den Bezug nach Tschechien, den hat man einfach nicht gehabt, weil die Täterin als solches, die erst ab dem 7. Überfall dabei war, die hat so viel wie nichts gesprochen. Die Hauptaktion hat eben der männliche Täter gehabt, klassisch Karlsruher Dialekt gesprochen.
Anfangs berichten die Zeugen auch immer von zwei Männern bei den Überfällen.
Und am Anfang hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit, sag ich mal, die ersten Überfälle mit seinem Schwager war das, also zukünftiger Schwager, gemacht. Und der wurde aber irgendwann festgenommen wegen Raubüberfälle und Drogenvergehen und so weiter. Und dann saß der in Haft. Dann hat er versucht, einen Überfall alleine zu machen. Der ist schiefgegangen. Und dann hat er festgestellt, ich kann allein keinen Überfall machen, und hat dann seine Frau mitgenommen, die dann hergegangen ist und war die Mittäterin. Sein Schwager, scheinbar schon, der war größer von Nummer da, aber er war, ich sag mal, definitiv clever, überlegt, und das war definitiv kein dummer Bankräuber.
Die Aussagen über den dritten Täter sind widersprüchlich. Die Ex-Freundin des Täters Jaroslav B. meint, seinen Cousin auf dem Phantombild vom Überfall auf die Sparkasse Karlsruher Rückur zu erkennen. Eindeutig identifiziert und gefasst wird der dritte Täter nie. Grünwinkel 2010. Trotz modernisierter Banktechnik gelingt der vorletzte Coup. Wenige Wochen später folgt das Karlstor.
Karlstor, Bundesgerichtshof.
Zum letzten Überfall reisen sie mit der Bahn an. Mitten im vorweihnachtlichen Trubel. Übernachtet hatten sie in einem Hotel am Bahnhof in Pforzheim.
Ich weiß nur, beim letzten Überfall, da muss es scheinbar so sein, dass sie auf jeden Fall einen Tag vorher schon angereist sind und habe ein Hotel gehabt in Pforzheim, habe dann auch die Bank beobachtet oder observiert oder ausbaldowert, wie man so im Jargon sagt, und habe dann am nächsten Tag diesen Überfall gemacht.
Das ist eigentlich eine einmalige Geschichte, 21 Fälle, aber das war... Ich habe irgendwann mal gesagt beim Interview, die haben mehr Glück als Verstand. Ich bin nach wie vor der Meinung, sie haben mehr Glück als Verstand. Die haben Fingerabdrücke hinterlassen, sie haben DNA-Material hinterlassen, also Haare und so weiter. Aber die lagen nicht vor, die waren nicht vergleichbar. Das war natürlich das Problem. Aber irgendwie sorglos waren die ab und zu schon. Ja. Deswegen mein Ausdruck, die haben mehr Glück als Verstand. Aber das Glück, wenn man es dazu sagen soll, war auch durch die Dislozierung der Taten in verschiedene Zuständigkeitsbereiche, als ob die gewusst hätten, in Altusheim ist jemand anders zuständig als in Philipsburg. Ja, das, ob die das tatsächlich gewusst haben, ich hätte den gern mal gefragt. Aber das entfiel natürlich durch das finale Ende.
Heute gibt es so gut wie keine Banküberfälle mehr. Erst recht keine Serie, die mit dieser vergleichbar wäre.
Man sieht ja auch, dass die Banken in Sicherheit investiert haben und dass es irgendwie nicht mehr so Mode ist, in die Bank rein zu marschieren und Geld zu fordern. Ja, durch Zeitverschlüsse und was weiß ich was alles, AKTs, die man nicht gerade so einfach aufmachen kann. Und das hat nach meiner Meinung stark nachgelassen. Also das Bankraubgeschäft, wenn ich es mal so sagen darf.
Pott blickt mit der Milde der langjährigen Erfahrung auf diese Geschichte zurück. Für ihn gibt es nichts mehr zu klären, nichts mehr zu erklären. Bis auf eins.
Warum? Wie fing es an? Wie kommt man da sozusagen rein in diese Laufbahn? Ja.
Fast 20 Jahre lang halten die Gentleman-Räuber die Region in Atem. Am Ende bleiben Schock, Traumata und die Erkenntnis, dass selbst erfahrene Ermittler manchmal machtlos sind. In der nächsten Folge schauen wir auf die Opfer. Was haben die Überfälle mit den Bankangestellten, Zeugen, aber auch den Polizisten gemacht?